Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Wenn ich jetzt fast schon wieder sage, heute haben wir uns was Spannendes vorgenommen, dann muss ich schon wieder lachen, weil das sage ich ja jedes Mal. Aber natürlich haben wir uns was Spannendes vorgenommen. Und als wir darüber gesprochen haben, was wir machen wollen, haben wir mal spannenderweise geguckt, was uns so an gängigen Hotels in der Region einfällt, über die wir heute sprechen wollen. Und sind fast mit leeren Händen rausgekommen, möchte ich fast sagen. Was schon mal ein Zeichen dafür ist, dass wir uns um einen Ort kümmern wollen oder über einen Ort sprechen wollen, der bei vielen vielleicht gar nicht so wirklich auf der Reisekarte gelandet ist. Es soll um Escalante gehen oder Escalante, wie auch immer der Amerikaner es sagen möchte. Ein kleines Städtchen immer noch im Süden von Utah, irgendwo zwischen dem Bryce Canyon und dem Capitol Reef National Park.
Genau, und ich bin jetzt auch ganz gespannt, was du dazu erzählen hast, weil ich war auch noch nicht da, weil es natürlich nicht ganz so leicht ist, da hinzukommen und das auch mit in den Reiseverlauf einzuarbeiten. Ich war in der Nähe von Bryce Canyon oder im Bryce Canyon National Park und kenne Page mit dem Antelope Canyon, aber da, wo du warst, war ich nicht.
Ja, tatsächlich ist der Ort auch, also wenn der Leuten bekannt ist, eher bekannt, weil er entlang des Scenic Byway Nummer 12 liegt. Das ist eine Straße, die nicht am Bryce beginnt, aber da durchführt, sage ich mal, und dann vom Bryce weiter Richtung Torrey, also Richtung Capitol Reef National Park. Und das ist wirklich eine der schönsten Straßen, die der Südwesten der USA zu bieten hat. Ganz, ganz schön, ganz gewunden durch eine wunderbar bunte Wüstenlandschaft mit wunderschönen Farben und Felsformationen und Bäumen und Büschen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Straße. Und die meisten Leute, die Escalante kennen, kennen den Ort eben, weil sie eben über den Highway 12 fahren wollten.
Also du schwärmst ja geradezu davon. Da bin ich ja mal gespannt, was du da so erlebt hast und wie ich mir das vorzustellen habe.
Der Ort selber, von dem habe ich lange Zeit gar nicht so geschwärmt und bin da auch immer noch etwas zurückhaltend. Aber es gibt einfach sehr, sehr viel Tolles in der Region zu erleben, sodass ich gar nicht anders konnte, als da immerhin wieder zurückzukommen. Also es gibt zum Beispiel...
Warst du öfter da?
Ich war öfter da. Ich würde jetzt sagen viermal vielleicht, fünfmal.
Ui.
Es gibt, und das ist zumindest bei eingefleischten Südwestfans so der Begriff, es gibt die Hole in the Rock Road. Das ist ähnlich, wir haben ja schon mal über Kanab gesprochen und die Cottonwood Canyon Road ist eine der zwei großen, ich sag mal, Dirt Roads, also Schotterstraßen in den im Südwesten oder in Utah, die ganz bekannt sind, weil entlang dieser Hole in the Rock Road ganz viele tolle Sachen liegen, wo man eben wandern kann, picknicken kann, grillen kann und so weiter. Und Escalante liegt eben direkt am Anfang dieser Strecke. Die führt also von Escalante 100 Kilometer nach Süden, mitten rein ins Grand Staircase Escalante National Monument.
Ah ja.
Genau.
Klingt toll.
Das ist mal relativ in Verruf geraten, weil ich jetzt weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das Trumpeltier das letzte Mal gewählt wurde,
ich hoffe das einzige Mal,
Entschuldigung. Ja, wir schauen wir mal, wie es im Herbst läuft. So wie es hier gerade aussieht, bin ich mir nicht so sicher, ob unsere frommen Wünsche da gehört werden oder nicht. Aber zumindest hat er versucht, dieses Grand Staircase Escalante National Monument aufzuspalten in verschiedene. Dann gab es die Escalante Canyons National Monument und irgendwie Grand Staircase National Monument. Also hat es eben so ein bisschen aufgeteilt, weil es ein riesiges Schutzgebiet ist, was eigentlich direkt zwischen diesem Highway 12 und der US 98, also der Strecke von Page nach Kanab liegt. Alles dazwischen ist eigentlich Schutzgebiet, ist ein riesiges Areal. Und man kann eben auf der Cottonwood Canyon Road da durchfahren, mehr oder weniger von Kanab Richtung Cannonville. Oder man könnte eben von Escalante über diese Hole in the Rock Road gen Süden fahren und hat dort eben einzigartige Möglichkeiten, in diesem National Monument zu wandern oder backzupacken, was auch immer da das Verb ist, eine Backpack-Tour zu unternehmen. oder eben auch einfach nur durchzufahren und sich das anzugucken und einfach nur zu freuen, wie schön das aussieht.
Aber ist es denn touristisch sehr bekannt bis jetzt? Oder ist es noch ein Geheimtipp sogar? Ich würde sagen, es ist ein Geheimtipp, oder?
Es ist vielleicht ein Geheimtipp. Mir kommt das gar nicht so vor, weil natürlich auch viele Leute, mit denen ich mich so unterhalte über den Südwesten, schon häufig irgendwie da waren. Aber ich glaube, so für den Zweit- oder Drittbesucher in den USA, für den Erstbesucher sowieso, ist es vielleicht nicht ein Ort, den viele so auf der Pfanne haben. Ich glaube schon, die fahren dann eher entweder nach Tropic, um Finn Bryce irgendwo zu übernachten, oder sonst auf der anderen Seite nach Torrey, um Finn Capital Reef irgendwo zu übernachten. Dass dazwischen noch was ist, Escalante und auch Boulder. Boulder wiederum auch bekannt mit der Hell's Backbone Road, die da sich schön längs schlängelt, sind, glaube ich, gar nicht so wirklich vielen Begriff.
Da muss ich dich direkt mal was fragen, weil ich mir das ja vorher auch mal auf Google Maps noch mal genau angeschaut habe. Da ist tatsächlich so ein bisschen abseits der normalen touristischen Routen liegt. Es gibt da so ein Stück um Boulder herum, wo die Straße etwas schwächer zu sein scheint. Mit anderen Worten, kann man da ohne weiteres durchfahren? Oder?
Ja, der Highway 12 ist eine ganz normale Straße. Es kann immer mal sein, dass das saisonbedingt irgendwie gesperrt ist, weil vielleicht mal Schnee oder Regen oder so oder ein Sturm dazu geführt hat, dass die Straße irgendwie vielleicht mal nicht passierbar ist. Meistens erfährt man das dann, wenn man auf die Straße einbiegt irgendwo, weil da tatsächlich gar nicht viel Abzweigungen möglich sind. Also wenn du erstmal drauf bist, kannst du wieder zurückfahren, aber nicht irgendwie über eine Alternativroute irgendwo hinkommen, weil einfach viel Wüste und Berge drumherum sind.
Das ist ja spannend. Aber so ohne weiteres mit einem Mietfahrzeug oder Wohnmobil, da müsste man sich wahrscheinlich dann vor Ort nochmal erkundigen, ob es zurzeit
erlaubt ist, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich bei Google Maps die Strecke eingebe und ich möchte, sagen wir mal, von Bryce zum Capital Reef, also nach Torrey fahren, und Google Maps gibt mir die Strecke aus als Möglichkeit, dann ist die auch befahrbar. Also ist ein ganz normaler Highway, ganz normal zweispuriger Highway, der einfach nur schön ist und viele Stoppmöglichkeiten hat, um eben die Landschaft zu genießen. Da gibt es überall so Pullouts, wo du dann halten kannst, um Fotos zu machen oder dir das einfach anzugucken. Aber es ist eigentlich ein relativ viel befahrener Highway. Jetzt keine Interstate, sondern eben ganz normale Kreisstraße, würde man bei uns sagen, so von der Güte der Straße oder von der Beschaffenheit der Straße.
Ah, okay.
In der Tat sehe ich das auch und habe das auch gesehen um Boulder herum. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt, dass das da anders aussieht. Dass die Straße da dünner ist, aber es bleibt einfach eine geteerte Straße mit zwei Spuren. Also da ist alles, auch für Camper, alles in Ordnung. Es ist jetzt auch nicht so serpentinig, dass ich sagen würde, da kommt der Camper nicht durch. Ich bin da zwar selber nur mit dem Mietfahrzeug immer längs, also mit dem PKW, SUV oder Jeep oder so längs gefahren, aber das sollte auch für einen normalen Camper kein Problem sein.
Super. Gibt es denn da überall Campingplätze oder wie bist du da überhaupt gereist, als du da warst? Du warst ja
mit,
öfter da.
Mit Hotel, Motel und Airbnb. Campingplätze, was besonders, es gibt zum Beispiel in Escalante, jetzt fällt mir das natürlich gerade nicht ein, das Outfitters, Escalante Outfitters heißt das. Und die haben zumindest Cabins und ich glaube, die haben auch Campingplätze. Bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Aber es gibt einen RV-Park und sowas. Aber wenn da Leute hinfahren zum Campen, campen die in erster Linie oder fahren sie dahin, um Backcountry zu campen. Also einfach irgendwo losgelöst, wie wir da schon mal drüber gesprochen haben, von den Campingplätzen einfach auf dem BLM-Land irgendwo. Insofern kenne ich mich da mit Campingplätzen gar nicht so aus. Aber ich hatte immer große Probleme, vernünftige Hotels zu finden. Das, wie gesagt, es gibt kein Kettenmotel oder Hotel da. So Westwestern und die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, gibt's da nicht. Es gibt ein paar privatgeführte und die sind alle mal mehr oder weniger gut, würde ich sagen. Da kann man Glück und Pech haben.
Ja. Ich gucke gerade mal, also es gibt mit Sicherheit, jetzt habe ich auch das Motel gefunden, von dem du vorhin gesprochen hattest, das Circle D Motel.
Genau.
Und ich sehe tatsächlich auch einen Campingplatz, das ist ja spannend. Ja. Okay, ja.
Und das Circle D ist eins der bekanntesten, zumindest bei den Leuten, die da häufiger hinfahren, weil es, wie gesagt, es ist ja immer, wie sage ich das jetzt richtig, also so diese ganzen Kettenhotels und Motels, einerseits gut, weil du weißt in etwa, worauf du dich einlässt, andererseits hat es natürlich auch manchmal weniger Charme als das, was man so in lokal geführten irgendwie Unterkünften finden kannst. Und das Circle D hat einfach ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis immer gehabt, ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, dass ich da war. Und wie gesagt, ich hatte immer Probleme, eine Unterkunft zu finden, in der ich mich so 100% wohlgefühlt habe. Ich habe das aber in Kauf genommen, weil einfach die Natur so schön ist drumherum.
Ja, am Ende kommt das ja auch darauf an. Und man ist ja auch wirklich, es ist ja kein Urlaub, wo man dann hauptsächlich Zeit im Hotel oder um das Hotel herum verbringt, sondern man geht ja in die Natur. Und man muss sich halt wohlfühlen in dem jeweiligen Hotelzimmer, einigermaßen zumindest. Am Ende ist man wirklich nur die Zeit des Schlafens da.
Richtig.
Ja.
Wie gesagt, wenn man das ein bisschen rustikaler mag, kann man sich auch eine Cabin mieten. Da steht dann ein Bett drin und das sind so kleine Holzhütten, also wirklich so aus Baumstämmen gebaut, wie in Kanada, hätte ich fast gesagt, ne, mit so großen Baumstämmen.
Ja, toll. Ja.
Genau, aber du hast dann eben wie auf dem Campingplatz üblich Gruppenduschen und so. Ne? Wenn man das aber möchte, ist das natürlich eine super Art, um entweder Geld zu sparen oder ein bisschen rustikaler unterzukommen. Zumindest gibt es Betten und man muss nicht auf dem Klappbett schlafen oder so.
Das ist ja auch schon mal viel wert.
Ja. Und was viele vielleicht schon mal entweder gesehen haben oder gehört haben, sind die Lower Calf Creek Falls. Die sind auch ohne Probleme, sag ich mal, mit dem Auto zu erreichen. Also der Wasserfall jetzt selber nicht, aber der Trailhead dazu. Und dann kann man da so ein bisschen durch sehr, sehr weichen Sand wandern zum Wasserfall, was dann zwischenzeitlich sämtliche Fluchwörter, die mir einfallen, durch meinen Kopf haben schwören lassen, weil ich doch das gar nicht so gerne mag, im weichen Sand zu wandern. Gerade wenn du so viel Fotokram dabei hast und so, oh, fürchterlich.
Ja.
Das ist, aber ja, das ist ein relativ häufig fotografiertes Motiv in Utah tatsächlich, weil es einfach schöne Wasserfälle sind, die da so über diese roten Felsen runter plätschern. Davor ist so ein kleiner See, so eine Art Riesenpfütze, in der sich das Wasser sammelt und das sieht einfach ganz nett aus.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch spannend andererseits, weil du ja überall ein recht trockenes Klima hast, dass die Wasserfälle da auch noch so viel Wasser mit sich führen. Ne? Das finde ich schon spannend.
Du kannst tatsächlich in Escalante auch raften oder zumindest Kanu fahren, Kajak fahren oder Canyoning machen. Kommt immer so ein bisschen auf die Saison drauf an. Im Sommer kann es durchaus sein, dass der Fluss jetzt nicht so wirklich viel Wasser führt. Aber ansonsten kann das durchaus gut dafür sein. Es sind doch einige Flüsse in der Region, die sich dafür anbieten können. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht. Ich war eher da, um eben auf dieser besagten Hole in the Rock Road zu fahren.
Wieso heißt es denn Hole in the Rock? Hattest du das schon erzählt?
Wenn du die Straße bis zum Ende fährst, wie gesagt, bummelig 100 Kilometer, dann kommst du zum Lake Powell. Das sagt dir in etwa, wie weit das quasi da reingeht in das Schutzgebiet.
Wow,
also,
ist ja riesig.
Genau, es ist eine
Damit
ganz lange,
ich jetzt auch nicht gerechnet,
ganz lange Strecke und angeblich ist das, aber inwieweit das denn stimmt, weiß ich auch nicht, auf Siedler zurückzuführen, die da längst gesiedelt sind, hätte ich fast gesagt, die dann irgendwann ganz happy waren, mal wieder am Wasser zu sein. Und da spaltete sich der Fels dann so ein bisschen und sie sahen auf einmal, also der Fels hörte dann auf und als wäre da ein Loch im Felsen und auf einmal war dahinter das Wasser.
Wahnsinn.
Wie gesagt, Urban Legend. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es mega schön. Das kann ich dir sagen. Aber tatsächlich ist die Straße, du hast es ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, das ist die Straße, da muss man sich definitiv vorher erkundigen, wie die Straßenverhältnisse sind, denn die ist nicht geteert. Die heißt
also du kannst
BLM
von Escalante 200. Richtung Süden fahren zum Lake Powell?
Genau, du kannst
also
bis zum Lake Powell fahren oder bis den letzten Meter musst du wandern, logischerweise, sonst solange das Auto nicht schwimmen kann sozusagen. Aber ja, es geht wirklich fast direkt 100 Kilometer südlich. Ja. Und viele schaffen es auch gar nicht so weit. Also, weil tatsächlich entlang dieser Strecke, dieser 100 Kilometer, natürlich vieles ist, was du machen kannst. Es kommt darauf an, was nichts ist. Ne?
Also ich meine, keine Infrastruktur.
Die ist da wirklich nicht. Da ist keine Infrastruktur, kein Handyempfang. Und du bist da so ein bisschen auf dich allein gestellt. Das heißt, einer der wichtigsten Ratschläge, den man Leute geben kann, die die Strecke fahren, ist, Wasser und Essen mitzunehmen. Und je nachdem, wie die Saison ist, Decke oder irgendwie einen Schlafsack oder sowas.
Ja.
Für den Fall, dass was passiert, kann es durchaus sein, dass man da mal eine Nacht verbringen muss oder zwei. Normalerweise ist die gut befahren, weil natürlich viele Leute da wandern wollen. Und gerade alle, die so aus Outdoor-Gründen irgendwo hinkommen, die helfen dann auch gerne, wenn was ist. Ne? Wenn du dich im Sand festfährst oder sowas, weil du dann doch nicht auf der Straße geblieben bist, sondern mal irgendwie am Straßenrand anhalten wolltest, von der Straße gefahren bist und auf einmal feststellst, der Sand ist viel weicher als gedacht, dann helfen dir die Leute natürlich auch gerne wieder raus, aber dazu müsste erstmal jemand vorbeikommen.
Ja, spannend. Also ich glaube, dadurch, dass das ja auch keine nummerierte Straße ist, könnte das wirklich schwierig sein, mit einem Mietfahrzeug das zu machen. Also da auf jeden Fall nochmal nachfragen oder eben das Risiko eingehen. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, diese Straße runterzufahren.
Genau, das sowieso. Also ich finde immer, abgesehen von Wasser und Essen mitnehmen, ist ganz wichtiger Ratschlag, da auf sein Bauchgefühl zu hören. Wenn man glaubt, das klappt nicht, dann klappt es wahrscheinlich auch nicht. Und dann ist es besser, lieber mal, wie heißt es schön, 5 Minuten feige zu sein, als sich ein ganzes Leben darüber zu ärgern. Ne? Ja. Also, dass man es dann doch versucht hat und irgendwas kaputt gegangen ist.
Ja.
Tatsächlich ist die Straße ein Graubereich, weil die ist nummeriert. Okay. Die heißt BLM 200. Das ist dann wirklich etwas, wo man einfach nur jedem raten kann, sich bewusst zu sein, dass das irgendwie eine Grauzone ist. Im Regelfall ist es kein Problem, weil sie eben nummeriert ist. Manchmal gibt es trotzdem Probleme, wenn die Leute sagen, da ist aber kein Asphalt auf der Straße, also bei den Vermietern. Das ist aber, haben wir ja auch schon mal gesagt, bei vielen Orten im Südwesten einfach schwierig, weil selbst die Hauptstraßen im Dorf manchmal einfach nicht asphaltiert sind. Wie gesagt, Graubereich.
Ja.
Das ist jetzt aber auch keine Straße, bei der man irgendwie mit vielen Felshindernissen oder so rechnen muss. Also wenn man sich zusammenreißt, passiert da auch nichts, muss man auch ganz einfach so sagen. Ja, das Schlimmste, was passiert ist, und es ist mir leider auch schon passiert, ist, dass es anfängt zu regnen, während du auf der Strecke bist.
Oh, dann wird es ein bisschen schlammig, ne?
Schlammig und wirklich, wie schnell dieser Regen diese Straßen verschwinden lässt, ist wirklich abgefahren. Also du siehst auf einmal gar nichts mehr, du siehst einfach nur noch riesen Seen auf der Straße. Und ich bin wirklich kilometerweit immer ein paar Meter vorgelaufen, also Hose hochgekrempelt, Schuhe ausgezogen, um zu gucken, wie tief ist das denn und kann ich da mit meinem Mietwagen durchfahren, ohne dass ich das Ding versenke, sozusagen.
Das ist spannend, ja.
Oder ohne, dass es stecken bleibt. Zum Versenken war es nicht tief genug, ne? Aber logischerweise möchtest du deinen Mietwagen auch gar nicht da stecken lassen und die Nacht verbringen. Du möchtest ja wieder ins Hotel oder ins Zelt oder was auch immer. Insofern hilft ein Blick auf den Wetterbericht immer weiter vorher. Und sobald irgendwo dunkle Wolken aufkommen, Beine in die Hand nehmen und zurückfahren. Ich war leider nicht schnell genug und auf die letzten Meter fing es dann tatsächlich an, hat mich der Regen eingeholt ich bin dann heil rausgekommen, aber ich bin tatsächlich, es war ein sehr langwieriges Unterfangen, weil ich immer anhalten musste, Schuhe aus, Hose hochgekrempelt und dann irgendwie bis zum Knie bin ich wirklich im Matsch oder im Wasser versunken. Dann.
Ja, das ist tatsächlich Abenteuerurlaub.
Wirklich, ja, ist es. Aber meistens ist man dann nicht der Einzige. Dann kommen mehrere Autos dazu, die dasselbe Problem haben. Man kann das Beste draus machen, indem man einfach eine tolle Zeit mit den Leuten hat, sich irgendwie darüber freut und lacht, dass es so gekommen ist. Und wenn alles nichts hilft...
Dass man sich gefunden hat in dieser Situation.
Richtig. Und wenn alles nichts hilft, dann muss man halt einfach das Auto abstellen, warten, bis es abgetrocknet ist. Das geht dann ja auch relativ schnell. Und halt den nächsten Tag weiterfahren.
Ja, spannend. Aber du kannst theoretisch, also wie bist du denn ganz durchgefahren? Also
ich bin auch schon mal ganz durchgefahren und dann musst du wieder zurück.
Bis zum Powell River.
Genau, bis zum Lake Powell, ja.
Ja.
Und dann wieder zurück. Man kann dann da noch ein bisschen rumwandern, aber die Zeit hatte ich leider nicht, weil es dann irgendwann dunkel geworden ist. Und wie gesagt, eigentlich ist es eine relativ gut fahrbare Straße. Aber trotzdem mit Tieren und so im Dunkeln, irgendwann wirst du müde, dann werden die Augen müde. Und das ist einer von den Momenten, wo du dich dann entscheiden kannst, möchtest du ein größeres Risiko eingehen oder nicht? Und ich habe mich dann dazu entschieden, das größere Risiko nicht einzugehen und lieber rechtzeitig zurückzufahren, um nicht die ganze Strecke im Dunkeln zu fahren. Weil das zieht sich dann ganz gewaltig, weil du natürlich nicht mit 60 Meilen pro Stunde da längs fährst, sondern eher langsamer.
Wie lange braucht man denn von Escalante runter? Weißt du das noch?
Ich kann das nicht mehr so sagen, weil ich immer irgendwo angehalten habe. Es kommen zwischendurch ein paar ganz bekannte Slot-Canyons, zum Beispiel Peekaboo und Spooky Gulch oder eben der Zebra-Slot-Canyon, wie das Zebra. Und Peekaboo und Spooky sind eben sehr, sehr eng. Also da muss man schon, auch wenn man nicht breit gebaut ist, eigentlich nur seitlich durchgehen. So eng ist es da. Und der Zebra, wie der Name vermuten lässt, ist gestreift wie ein Zebra. Also nicht schwarz-weiß, sondern so rot-weiß. Aber ganz, ganz toll. Zwei wirklich ganz wunderschöne oder drei ganz wunderschöne Canyons, die, ich sag mal, mehr oder weniger auf der Mitte der Strecke liegen. Und wenn du denn da irgendwo anhältst und dir ein bisschen die Zeit vertreibst, dann zieht sich die Strecke eben auch nicht so. Wenn du ganz durchfahren würdest, wäre das länger.
Und wie viel Zeit würdest du grundsätzlich für die Region einplanen?
Also ich glaube, alleine aufgrund der Abgelegenheit sind zwei Nächte nicht verkehrt. Weil mit zwei Nächten hast du zumindest einen Tag in der Mitte, an dem du nicht irgendwie weiterfahren musst danach, den du da komplett verbringen kannst. Weil du kannst dir schon Zeit lassen, wenn du dich dazu entscheidest, diese Hole in the Rock Road zu fahren, wenn das Wetter mitspielt und das Auto mitspielt und so weiter, kannst du da einen guten Tag verbringen. Also mit den Slot Canyons, und dann gibt's vorher noch den Devil's Garden, heißt das. Das sind auch so ein paar ganz schöne Sandsteinformationen, die so freistehend sind. Ein kleiner Arch gibt's da. Klein ist dann aber auch nur im Verhältnis zum Arches National Park gemeint. Also der ist schon relativ groß, aber eben nicht so groß wie im Arches. Und da sind dann Picknickplätze, also mit Grills und so. Das heißt, dann schnappst du dir aus dem Supermarkt irgendwie ein Stück Fleisch oder was auch immer gegrillt wird, eine Zucchini, ich habe keine Ahnung. und machst dann da ein ausgedehntes Picknick. Und auch das ist einfach wunderschön, ne? Weil dann siehst du da, ich habe das zum Beispiel häufig gemacht, als ich tagsüber gewandert bin in der Region, und zum Sonnenuntergang bin ich dann in Devil's Garden gefahren, was einfach super cool ist, wenn dann da der Himmel orange und rot wird und diese ganzen Felsformationen in noch viel mehr leuchten als sonst, in den buntesten Farben überhaupt.
Glaube ich.
Und dann machst du dir, wenn die Sonne weggegangen ist, einen Grill an, grillst in Ruhe und fährst dann zurück. Devil's Garden ist weniger als ein Drittel der Hole in the Rock Road. Also das von da geht dann schon im Dunkeln, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ist das kein Problem.
Apropos Dunkel, da hat man wahrscheinlich auch einen tollen Sternenhimmel, ne, in der Region.
Ja,
ja, da kann ja nicht sein, was stört.
Richtig, da ist relativ wenig, was stört. Das ist gut und schlecht manchmal. Ne? Wenn du dann nach so einem langen Tag irgendwann zurückkommst und dir denkst, hast vielleicht nicht gegrillt, denkst, oh, jetzt brauche ich ein richtig gutes Restaurant oder möchte gerne leckere, was weiß ich, Pizza oder sowas essen, dann musst du schon ein bisschen genauer suchen. Ein paar Möglichkeiten gibt es da, aber das ist dann eher so wie Campingplatz-Restaurant, würde ich fast sagen.
Okay, also jetzt direkt in Escalante oder wo
genau,
meinst du?
Genau, genau, ja. Also zum Beispiel in diesem Outfitters, die eben auch so einen kleinen Store haben, wenn du so, kannst du das Nötigste kaufen, was du so brauchst, wenn dir ein Schuhsenkel gerissen ist oder ein Wanderstock gebrochen ist oder sowas, dann kannst du da so das Nötigste kaufen, wo du Batterien brauchst oder so, wie eben in so einem ausgedehnten Campingplatzgeschäft, würde ich sagen. Und die haben auch ein Restaurant. Das Essen kommt dir unfassbar lecker vor, wenn du den ganzen Tag draußen in der staubigen Wüste warst. Da muss das gar kein Sterne-Restaurant sein, um zu denken, das war aber lecker jetzt. Ne?
Ja, klasse. Also ich finde das wirklich spannend, was du erzählst. Wie gesagt, ich war da noch nicht. Man kann es auf jeden Fall mit in eine klassische Südwestreise mit einbauen, wenn man ein bisschen Zeit hat, finde ich.
Und der Highway 12 ist es wirklich wert, muss ich sagen. Ne? Alleine, selbst wenn du sagst, okay, ich möchte aufgrund des Autos oder weil ich mich unsicher fühle mit den Mietbedingungen und so, nicht die Hole in the Rock Road fahren, diesen Highway 12 auf dem Abschnitt zu fahren, das alleine ist schon wirklich lohnenswert, nicht die Strecke zu fahren, die du vielleicht sonst fahren würdest, um zum Capitol Reef oder vielleicht später dann zum Arches oder nach Hanksville oder so zu kommen.
Ja, das muss ich mir mal merken, tatsächlich.
Ja, ja.
Hattest du das so auf dem Schirm?
Es ist ja tatsächlich eh so, dass der Capitol Reef auch einer der weniger besuchten Parks in Utah ist. Ne?
Das
wahrscheinlich ist von den fünf der am wenigsten besuchte, wenn man mal ehrlich ist. Wobei, wenn man ein bisschen weiter nach Norden
fährt. Das macht das Ganze ja auch spannend. Also, dass man da einfach, ne, dass man das einfach mal macht. Und also das macht, was nicht alle machen. Und das dann ja auch anders genießen kann einfach, weil nicht so viele Touristen unterwegs sind.
Einmal das und du musst auch ein bisschen entschleunigen dabei, weil ich weiß nicht, ob du schon im Capitol Reef National Park warst, aber nee, ich finde, das ist so ein, anders als jetzt Arches oder Bryce, das ist ein Park, bei dem du dir wirklich Zeit nehmen musst. Weil es gibt jetzt keinen Scenic Drive, den du fährst und dann hast du alles gesehen oder so. Und dann gehst du mal einen Kilometer zu einem großen Arch und wieder zurück. Oder stehst direkt an so einem Amphitheater oder so. Sondern das ist schon ein Park, bei dem du dir wirklich ein bisschen Zeit nehmen musst, um vielleicht mal irgendwo hinzuwandern oder auch wirklich zu überlegen, was möchte ich denn jetzt sehen. Der ist super schön, aber es ist eben, wie jetzt Escalante grundsätzlich auch, nichts, was du so husch-husch irgendwie schnell mit abhaken kannst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das bei vielen nicht so mit hoher Priorität auf der Reiseliste ist. Denn die Zeit ist natürlich immer knapp, wenn wir im Urlaub sind, ne?
Leider.
Ja. Deswegen muss ich auch sagen, das hat bei mir auch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das mal. Jetzt nehme ich mir bewusst die Zeit und verbringe irgendwie eine Woche oder ein bisschen länger in der Region. So lang muss es natürlich nicht sein, ne? Aber zumindest 1-2 Tage länger, um eben auch die Möglichkeit zu haben, das wirklich mal zu erleben, was da zu sehen ist.
Und von der Reisezeit her, würdest du dann eher im Frühling reisen oder im Herbst oder geht es auch im Sommer? Oder ist es
grundsätzlich beides gut. Im Sommer wird es natürlich schon warm. Es ist allerdings ein bisschen höher gelegen. Ähnlich, ne, beim Bryce weiß man das ja, der liegt ja wirklich recht hoch. Also es ist jetzt nicht so wie, sagen wir mal, in Kanab oder in St. George, oder auch in Page, dass du im Sommer quasi wegschmilzt. Ne? Ganz so schlimm ist es nicht. Aber meine liebste Reisezeit wäre tatsächlich eher der späte Frühling oder der frühe Herbst. Je nachdem, ob man es eher grün haben möchte oder schon ein bisschen dörriger. Im Frühling ist es natürlich alles noch ein bisschen grüner, was so Büsche und Blüten der Büsche und sowas angeht. Im Herbst kann es dann schon alles gerne ein bisschen trocken sein, wenn das ganze Jahr die Sonne geschienen hat.
Ja, klasse. Klingt gut.
Ja. Es ist auf jeden Fall was für Liebhaber, würde ich sagen. Ne? Also es ist jetzt was für Leute, die sagen, sie finden diese Wüstenlandschaften toll und sie wollen gern noch was anderes sehen, was vielleicht jetzt nicht so ikonisch daherkommt wie einer der großen Nationalparks, aber eben trotzdem echt unfassbar beeindruckend ist.
Ja, dann auf und davon, wollte ich sagen.
Auf und davon, ja. Dann würde ich auch sagen, wir lassen es dabei bewenden, oder? Mit auf und davon.
Ja, ich denke auch. Aber du hast mich neugierig gemacht und ich werde das auch mal in den nächsten Reiseplanungen mit aufnehmen, sowohl in meiner eigenen als auch in der Reiseplanung der nächsten Kunden, die ich so berate in der Region.
Neugier ist ja auch der beste Antrieb, finde ich, da so neue Sachen zu entdecken. Ne?
So ist es.
Apropos Neugier, wenn ihr neugierig seid und auch andere neugierig machen wollt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder wenn ihr uns bewertet oder auch einen Kommentar da lasst. Das hilft uns sicherlich, noch mehr Leute zu erreichen und auch die neugierig zu machen, so tolle Orte einfach mal zu erleben. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.